Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie hören Eine deutsche Partei, der Podcast. Ich bin Simon Brückner, Regisseur des gleichnamigen beobachtenden Dokumentarfilms über die deutsche Rechtspartei AfD, Alternative für Deutschland. Ich bin im Zuge meiner mehrjährigen Recherchen im Inneren der Partei auf viele Fragen gestoßen, die sich in der beobachtenden Form des Films höchstens indirekt stellen ließen. Fragen nach gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen, der Geschichte der Partei, politischer Einordnung und wie vergleichbare Entwicklungen in anderen Ländern ablaufen. Deshalb werde ich mich hier mit diesen Fragen weiter beschäftigen, und zwar im Gespräch mit spannenden Wissenschaftlerinnen, Denkern und Journalistinnen, die sich in ihrer ganz eigenen, oft streitbaren Art mit dem Thema beschäftigen. Dem Thema Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, neue Rechtsparteien. Willkommen zur dritten Folge, die ich bereits vor einigen Monaten aufgezeichnet habe, weshalb wir auf ganz aktuelle Entwicklungen hier nicht zu sprechen kommen. Mein Gast ist diesmal Professor Dr. Ulrike Ackermann. Sie ist Politologin und Soziologin und hat 2009 das John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung gegründet. Von 2008 bis 2014 hatte sie einen Lehrstuhl für Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt Freiheitsforschung und Freiheitslehre in Heidelberg inne. Freiheit wird uns in diesem Gespräch vor allem begegnen als Debattenfreiheit. Eine verbreitete, nachvollziehbare Kritik an der AfD ist ja, dass sie den Bereich des Sagbaren nach rechts außen erweitert hat und die Stimmung in den Parlamenten vergiftet. Die Lösung erscheint einfach: Sagbarkeit wieder einschränken und gefährliche Diskutanten ausschließen. Ulrike Ackermann, so viel darf ich vielleicht vorwegnehmen, ist da skeptisch. Sie meint eher, Einschränkungen von Kontroversen in der Mitte haben den Rändern erst neuen Raum gelassen. 2020 während meiner Dreharbeiten habe ich ihr Buch gelesen, Das Schweigen der Mitte, Wege aus der Polarisierungsfalle. Und das hat mich sofort interessiert, denn es entsprach einer Intuition von mir, dass ich es bei meinem Thema mit einer Polarisierungsfalle zu tun hätte, in die ich irgendwie mit meiner Arbeit nicht tappen wollte. Das wäre denn auch meine Einstiegsfrage. Frau Ackermann, die Polarisierungsfalle, worum handelt es sich dabei?
Wenn sich in öffentlichen Debatten Lager bilden, die unversöhnlich gegenüberstehen und sich dann gegenseitig hochjubeln. Dadurch entsteht eine Situation, aus der dann alle in der Form überhaupt nicht mehr rauskommen. Also Lagerbildung, Blasenbildung, Echoräume, die abgeschottet sind, die nicht mehr durchlässig sind und das innerhalb dieser jeweiligen Gesinnungslager überhaupt nicht mehr von der Pluralität der Positionen und Meinungen geredet werden kann.
Haben Sie da Beispiele vor Augen, an denen Sie diese Polarisierungsfalle ausgemacht haben?
Wir konnten das besonders heftig beobachten, beispielsweise im Zuge der Migrationskrise.
Also 2015-16.
2015-16. Und diese Polarisierung, die ging aber nach verschiedenen Seiten. Also jetzt nicht nur, dass unterschiedliche Lager entstanden, sondern dass eine immer größere Kluft entstand zwischen der veröffentlichten Meinung und der Meinung der Bevölkerung. Also die Studien, die wir am John Stuart Mill Institut gemacht haben dazu, haben gezeigt, dass diese Kluft in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Und dann tatsächlich auch ein Unmut entstanden ist innerhalb der Bevölkerung, weil sie der Meinung waren, dass sie in der veröffentlichten Meinung sich in der Form nicht mehr repräsentiert gesehen haben.
Also es waren mehr Leute in der Bevölkerung skeptisch, viele Geflüchtete aufzunehmen, Migration als was Positives anzusehen, als bei den Journalisten und bei den Politikern.
Richtig, richtig. Und wir erinnern uns, dass Angela Merkel als Kanzlerin die sogenannte Willkommenskultur propagiert hat. Und all jene, die dieser Willkommenskultur skeptisch gegenüberstanden, die wurden relativ schnell in einer ganz moralisierenden Weise in eine Ecke gestellt und ihnen wurde vorgeworfen, dass sie nationalistisch seien, dass sie rechts seien, dass sie nichts aus dem Nationalsozialismus gelernt hätten und so weiter und so fort. Also es fand relativ schnell eine moralische Verurteilung statt, die dazu geführt hat, nicht nur zu Trotz geführt hat, sondern die dazu geführt hat, dass die Leute vorsichtiger geworden sind mit dem, was sie sagen. Und da können wir jetzt zusätzlich zu dieser Polarisierungsfalle auf ein Phänomen schauen, die sogenannte Schweigespirale. Das ist ein Begriff, den geschaffen hat Nölle Neumann Anfang der 80er Jahre. Sie ist Begründerin des Instituts für Demoskopie in Allensbach gewesen und das war eine sehr, sehr wichtige Kategorie, in der sie untersucht und beschrieben hat, wie entsteht öffentliche Meinung. Und wie entsteht einerseits öffentliche Meinung, auf der anderen Seite, wie verhält es sich dann mit der realen Meinung, wenn man die Bevölkerung ganz direkt fragt? Und die haben ja da ganz gute Methoden und Instrumente entwickelt in ihren direkten Fragen. Das sind qualitative Interviews. Und da ist sie auf dieses Phänomen gestoßen. Man könnte es heute auch nennen Konformitätsdruck. Wie entsteht in einer Gesellschaft, zu der gehört, dass man seine Meinung frei äußern kann. Wie entsteht sozialer Druck dennoch, dass Bürger und Bürgerinnen vorsichtig werden? Ein ganz klares Motiv ist, jeder und jede möchte anerkannt sein, möchte geschätzt werden. Und wenn man merkt, man macht sich mit dieser und jener Position sehr unbeliebt oder ist isoliert, schweigt man eher. So. Und daraus entsteht durchaus zu bestimmten Themen, da gibt es viele Untersuchungen zu unterschiedlichen Themen, entsteht ein moralisch-sozialer Druck, nicht nur vom Staat, das ist noch nicht mal der Punkt, sondern John Stuart Mill und Alexis de Tocqueville nannten es die soziale Tyrannei, also ein Druck, der durchaus von der Gesellschaft kommt oder eben von Medien, Leitmedien und so weiter. Und wir beobachten eben seit einigen Jahren, dass inzwischen die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung ist, dass sie vorsichtig sein sollen mit der Äußerung ihrer politischen Meinung. Das heißt, daraus ist ablesbar, dass die politische Meinungsfreiheit sozial unter Druck geraten ist.
Ja, Sie geben ja dazu auch ein paar Zahlen an. 1990 waren noch 79% der Meinung, dass man seine politische Meinung frei äußern kann. Und 2016 waren das nur noch 57%. Die Einschätzung, man müsse vorsichtig sein, seine politische Meinung offen zu äußern, stieg von 17% auf 30%. Und 2009 sagten 71% der Bürgerinnen und Bürger, man könne sich zur Flüchtlingsthematik nur mit Vorsicht äußern. Und 35% waren sogar überzeugt, freie Meinungsäußerungen im Allgemeinen seien nur im privaten Kreise möglich.
Also wie gesagt, nicht von staatlicher Oppression her oder so etwas, sondern Zensur, aus unterschiedlichen, so heute sprechen wir von Cancel Culture, von bestimmten Druckmitteln und so weiter und so fort. Um jetzt nochmal auf die Migrationskrise zurückzukommen, die Meinung, oh, das könnte auch große Probleme mit sich bringen, sind denn jetzt die traumatisierten Flüchtlinge, vornehmlich junge Männer aus dem Syrienkrieg, wirklich so leicht integrierbar? Zug um Zug kam ja auch raus, dass über diese Flüchtlingsströme Islamisten sich versteckt eingeschlichen haben.
Wenn Anschlag, sicherlich auch nicht in großer Schar, aber
nein,
sie waren dabei.
Aber immerhin. So. Dann kam Zug um Zug raus, dass das sogenannte BAMF, also das Bundesamt für Migration, dass die zum Teil also maßlos überfordert gewesen sind. Also über die Probleme, die diese Willkommenskultur mit sich brachte, ganz organisatorisch, auch wenn die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ja nun wirklich sehr groß war, und auch nachträglichen Folgen, darüber wurde eher geschwiegen. Und wir erinnern uns, dass nun beispielsweise in dieser Zeit dann auch in der Folge, gerade in Ostdeutschland, im Rahmen der Pegida, unlustige und unzufriedene Bürger und Bürgerinnen auf die Straße gegangen sind. Man weiß auch, dass nun die ostdeutsche Bevölkerung mit Einwanderung und ausländischen Mitbürgern so gut wie keine Erfahrung hatten und so weiter, ihren Unmut geäußert haben. Und sofort ist dann entstanden, diese Ostdeutschen, die sind also alles andere als aufgeklärt und Pegida, das ist alles rechtes Gesocks. So. Und in der Folge konnte man da ganz klar beobachten, dass diese Ausblendung der Probleme, die in der Debatte keinen wirklich relevanten Raum hatten, auch in den Stimmen, in den Talkshows nicht, hat letztendlich zu dem Aufstieg der AfD geführt.
Bevor wir bei der AfD ansetzen, würde ich gerne noch mal an zwei, drei Punkte Ihrer Beschreibung der Migration Nochmal ein bisschen zurückgehen, das ist ja sehr interessant. Zum einen sagten Sie, gut, die veröffentlichte Meinung hat sich sehr stark unterschieden von den Meinungen in der Bevölkerung. Da könnte man ja erstmal auch fragen, gut, wo ist da das Problem? Journalistinnen und Journalisten und Politiker und Wissenschaftler sind Profis, die beschäftigen sich sachgerecht mit den Problemen. Wenn in der Bevölkerung Vorurteile und Fantasien kursieren über Migranten und die einfach nicht in der Weise bestätigbar sind, dann können die Journalisten oder sollten sie ja auch vielleicht nicht den Leuten aufs Maul schauen und das deswegen jetzt unbedingt veröffentlichen.
Das muss auch nicht eins zu eins sein. So, also wir müssen nur schauen, wenn Journalismus umkippt in einen Haltungsjournalismus, also weniger die tatsächliche Analyse von unterschiedlichen Perspektiven her der Fakten der sozialen Realität stattfindet, sondern wenn immer mehr sich moralisierende Einschätzungen und Urteile, moralische Urteile in die Berichterstattung hineinsetzen, da muss man sich schon fragen, was haben wir für eine Berichterstattung? Und das Phänomen, das wir damals beobachten konnten, ist eine ganz deutliche Verengung des sogenannten Mainstreams. Das kritisierten auch andere, also nicht nur ich in meinem Buch. Das kritisierte Graf Kiemanseck, der nun wirklich sehr honorige Politikwissenschaftler. Das kritisierte Schlink, der Jurist und Schriftsteller, der nun alles andere als rechtslastig oder so etwas ist.
Ja, Sie heben ab auf einen Artikel, den Bernhard Schlink 2019 in der FAZ veröffentlicht hat. Ja. Und der hieß »Der Preis der Enge«. Ich würde mal kurz daraus zitieren, aus zwei Stellen so ein bisschen zusammengezogen. Schlink schreibt, der Mainstream, innerhalb dessen Meinungen akzeptiert und diskutiert werden, hat immer ein Ufer und eine Grenze, jenseits derer Meinungen wohnen, über die gesprochen wird, ohne dass mit ihnen gesprochen würde. Je enger der Mainstream geführt wird, umso mehr Meinungen fallen aus ihm heraus. Sie finden sich jenseits des Ufers, jenseits der Grenze. Vielmehr finden sie sich dort nicht einfach, sie werden dorthin getrieben. Die Engführung des gesellschaftlichen und politischen Mainstreams hat das rechte Ufer gemacht. Also die spannende Frage wäre, neigen wir zunehmend dazu, alles Rechte nach ganz rechts außen zu schieben, interpretatorisch und auch faktisch sozial? Und könnte das anfangen mit einer gewissen Undeutsamkeit all jenen gegenüber, die Weltoffenheit und Mitmenschlichkeit, sagen wir mal, praktische Umsetzungsprobleme entgegenhalten, auch im Alltag?
Naja, dass bestimmte Positionen, zum Beispiel auch die Probleme, also die Migrationskrise mit sich gebracht hat, dass das vergleichsweise kaum eine Rolle gespielt hat. Und dass aber Probleme waren, mit denen die Bevölkerung ganz unmittelbar konfrontiert war. Das fing an, dass auch auf kommunaler Ebene zum Teil sehr schlecht kommuniziert worden ist. Hier in diesen Stadtteil kommt jetzt ein Flüchtlingsheim oder ein Asylbewerberheim. Auch in den Schulen. Also es ist ja durchaus bekannt, dass wenn dann Migrantenkinder in der Mehrheit in einer Klasse sind, überforderte Lehrerinnen und Lehrer, dass das ganze Schulgeschehen und die Ausbildungssituation in der Schule schwieriger wird. Was hat es zur Folge gehabt? Dass dann Eltern, durchaus auch übrigens bei den Grünen Wählern gibt es auch Untersuchungen, dass die umgezogen sind, ihre Kinder auf andere Schulen gesteckt haben. Ja? Also weil ihnen das nicht behagte, gleichermaßen aber nach außen hin diese Migrationspolitik befürwortet haben, selber privat nur für sich und das Wohl ihrer Kinder andere Konsequenzen daraus gezogen haben.
Das Paradox ließe sich vielleicht ein bisschen auflösen, wenn man die Frage stellt, ob Merkel denn nach Wir schaffen das ihren Verwaltungen, den Kommunen, auch die ausreichenden Mittel zur Verfügung gestellt hat, die damit einhergehenden Herausforderungen auch zu bewältigen. Dennoch gibt es ja das Argument, dass diejenigen, die die Migration vorbehaltlos befürworten, auch mehrheitlich diejenigen sind, die davon profitieren. Weil sie sind Akademikerinnen, das heißt, da sind die Geflüchteten für sie potenzielle Klienten. Leute, die sie als Anwälte vertreten, die in ihre Deutschkurse kommen.
Bis hin zu Haushaltshilfen.
Genau. Und sie sind mobil, das heißt, sie können, wenn Viertel dann kippen sollten und Brennpunktviertel werden, einfach, weil da viele Leute mit schlechten Ausbildungsperspektiven zusammenleben, erwerbslos, auch weil sie nicht arbeiten dürfen, aber mit Problemen einfach, die dann weggehen, ihre Kinder wegziehen und diejenigen, die nicht mobil sind, die werden dann mit diesen Problemen alleine gelassen und werden dann als Rassisten beschimpft, wenn sie diese Probleme adressieren.
So ganz genau.
Wäre die Argumentation.
Ganz genau, so sehe ich das. So sehe ich das. Und ich meine, das hat natürlich dann auch die ganze öffentliche Debatte geprägt. Wichtig, dass Sie jetzt nun auch ansprechen, wer ist, sind da vor allem die Befürworter gewesen. Das sind im Prinzip die gut situierten, kosmopolitisch, postnational orientierten Leute, die beispielsweise auch den Nationalstaat für völlig überwindenswert halten, die verwurzelt sein, Patriotismus eher mit rümpfender Nase anschauen. Das sind also eher diese kosmopolitisch urbanen Eliten. Das verweist schon darauf, dass wir da auch eine Spaltung zwischen Stadt und Land beobachten können. Aber es sind Gefälle, die sich also einmal natürlich unterschiedliche Lebensweisen, unterschiedliche Erfahrungen und natürlich daraus resultierend auch unterschiedliche Einschätzungen, wie man zu seinem Land steht und wie tolerant oder intolerant man auf Zuwanderung reagiert. Das kann man soziologisch sehr schön belegen. Und wenn dann permanent die Leute, die da Vorbehalte haben, als die, so wie das Hillary Clinton gesagt hat, die Deplorables, also regelrecht beschimpft werden, von oben herab in so eine rückständige Ecke gestellt werden, so ist das bei uns ja zum Teil auch geschehen. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Leute auch sauer werden.
Ich habe in diesem Zusammenhang hier nochmal eine Stelle aus Ihrem Buch rausgesucht, wo Sie mit dem Bremer Politikwissenschaftler Philipp Mano argumentieren, der immer davor warnt, im Populismus nur so etwas wie die Unvernunft an sich sehen zu wollen. Ne? Und meint, nein, da gibt es reale Interessenkonflikte. Also, Sie schreiben hier, der Protest, der sich um die populistischen Bewegungen und Parteien gruppiert, ist auch ein Aufstand gegen den Paternalismus, den die politischen und gesellschaftlichen Eliten gegenüber den vermeintlich unaufgeklärten Bürgern praktizieren, um sie auf den richtigen Weg des guten Lebens zu lenken. In vielfältiger Weise, so scheint es, kombiniert der vorgebliche Liberalismus der kosmopolitischen Elite, Zitat Mano, soziale Toleranz mit politischer Intoleranz. Wie Mano darlegt, zeigt er, also dieser vorgebliche Liberalismus, Verständnis für alles, was sich kulturell vom Herkömmlichen absetzt, reagiert jedoch mit völligem Unverständnis auf das, was politisch anders ist. Nochmal Zitat Mano, der Ausgrenzung von unten, wir sind das Volk, Volksverräter, steht daher auch eine Ausgrenzung von oben gegenüber.
Also den krassesten Protest, den hatten wir dann in Ostdeutschland, der auch immer militanter wurde und immer verwegener wurde und auch immer rechter im Übrigen wurde. Also dass der durchaus dann auch von rechts gekapert wurde. Und auch so diese Verlustängste, was passiert uns denn? Jetzt kommen, nehmen die uns die unsere Arbeitsplätze weg und Ostdeutschland hat ja da zum Teil auch ein bisschen strukturelle Probleme.
Hm. Wobei ganz kurz, man muss ja dazu sagen, beim Arbeitsplätze wegnehmen, dass meiner Ansicht nach das ja oft eine Verwechslung ist, dass da quasi soziale Problemlagen auch ethnisiert wahrgenommen werden. Ja, gut, man muss sagen, auf dem Niedriglohnsektor mag es eine direkte Konkurrenzsituation geben. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch sehr gute volkswirtschaftliche Argumente für Migration. Ja. Und das oft, denke ich, einfach Phänomene der sozialen Schichtung interpretiert werden als Kulturkonflikte, obwohl sie es gar nicht sind. Das muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen, oder?
Ja, ja, natürlich. Also wir haben ja einen riesen Arbeitskräftemangel, vor allen Dingen Fachkräftemangel. Und vor dem Hintergrund brauchen wir Migration. Also ich will mich auch in keinster Weise gegen Migration aussprechen, um Gottes Willen. Man sieht an diesem Beispiel nur, wie quasi in der Dynamik der Meinungsbildung und in diesen Polarisierungsprozessen dann tatsächlich Lager entstehen, die von ihrer jeweiligen Argumentation gar nicht mehr so wirklich sachlich klug sind, sondern das sind Konfrontationen, die sich vom Inhalt und den Gegenständen ursprünglich der Debatte immer mehr entfernen und Gesinnungslager werden, inhaltsleerer und politisch zum Teil auch absurd.
Und das sehen Sie eben durchaus auf der rechten, aber auch auf der linken Seite. Auf der einen Seite diejenigen, die Open Borders fordern und in jeder vermeintlichen Integrationsproblematik nur Vorurteile oder die Auswirkungen von Diskriminierung sehen wollen. Und auf der anderen Seite diejenigen, für die Einwanderung der Untergang ist und die ihre Ressentiments ausagieren. Das wäre die Polarisierung und die Falle sehen Sie da, wo wir glauben, wir müssten uns für eine der beiden Seiten entscheiden.
Wir werden jetzt hier nicht die Argumente beider Seiten wirklich einer Revision unterziehen können und nach Symmetrien und Asymmetrien fragen können. Ich denke, dafür bräuchte es mal eine eigene Folge. Aber schauen wir doch nochmal auf die Kräfte, die versucht haben, aus dieser polarisierten Situation politisches Kapital zu schlagen. Sie sagten, die Pegida-Demonstrationen seien von rechts gekapert worden. Kann man so sehen. Man wird aber wahrscheinlich auch sehen, dass Ultrarechte und Extremisten dort relativ früh schon mitgelaufen sind.
Das ist ja auch für die ein fruchtbares Feld, würde ich sagen. Ne? Zu sagen, absolut. Hier geht es gegen Migranten, wunderbar, da können wir ja gleich sagen, der Deutsche soll bei sich zu Hause am besten alleine bleiben.
Ja, ich meine, wir haben bei den Rechten, bei den Reichsbürgern, bei Rechtsradikalen, bei Nazis und natürlich auch bei der AfD diese klassische Figur der Identitätspolitik, so wie wir das auf der linken Seite haben, haben wir das auch auf der rechten Seite, ein Ethnopluralismus, so wie er genannt wird, dass jede Ethnie ihre Eigenschaften hat und ihre Traditionen hat und für sich geschlossen sein soll und die im Prinzip für einen ethnisch homogenen Nationalstaat kämpfen und nicht nur Nationalstaat, sondern eine ethnisch homogene Volksgemeinschaft. So.
Der Ethnopluralismus, vielleicht noch kurz nur als Einschub, als Erklärenden, ein Standpunkt, eine Theorie der äußeren Rechten, die etwas neueren Datum ist und es zumindest expresses Verbes vermeidet, gleich eine chauvinistische Konstruktion aufzumachen und zu sagen, unsere Kultur ist die einzig wahre, wir müssen alle anderen kolonialisieren, sondern eher sagt, nee, jede Kultur hat schon ihre Logik und ihr Recht, da ist sie quasi dem Multikulturalismus irgendwie auch ähnlich, aber jede in ihrem Raum. Sie sollten sich nicht vermischen und sie sind natürlich auch monolithische Blöcke und gar nicht ineinander überführbar oder miteinander kombinierbar.
Wesensheiten dieses Kollektivs bis hin eben, also auch breiter gefasst als nur die Rasse. Also insofern ist es noch viel umfassender als der klassische Rassismus. Und erfreut sich großer Beliebtheit und das ist ja das Verrückte, das haben wir auf der rechten Seite, aber das haben wir auch auf der linken Seite, so. Aber gut, jetzt erst noch mal.
Sind wir noch bei rechts? Ich will noch einen Punkt kurz rausarbeiten. Das ist ja auch ein Gegenargument, was gegen die Argumentation, die wir jetzt hier entfalten, gebracht wird. Sie haben gesagt, ja, diese Positionen haben nicht genug Gehör bekommen oder wurden so an den Rand gedrückt, vielleicht auch sehr stark so ad hominem. Ja, sagst du das, dann bist du rechts und dann wollen wir mit dir auch gar nicht mehr reden. Dann bist du erledigt, dann abgebügelt. Es gibt ja auch den gegenteiligen Vorwurf geradezu, dass gesagt wird, es ist viel zu viel über diese Migrationskrise geredet worden. Diese ganzen xenophoben Pegida-Demonstranten liefen durch jede Nachrichtensendung und ständig hieß es Flüchtlingskrise, Flüchtlingskrise. Dabei haben wir doch gerade mal das Minimum getan, was wir als reiches Land an humanistischer Hilfe leisten mussten. Was sagen Sie dazu?
Das halte ich für Unsinn. Und da kann man das jetzt nochmal ganz konkret an der AfD festmachen. Das Argument war ja immer, dass indem man also mit ihnen redet, also bereits mit ihnen in Berührung kommt, dass das schon den ganzen Diskurs framen würde und verschieben würde. Das halte ich für ganz, ganz großen Unsinn, weil damit das Gegenteil erreicht wurde, dass sich nämlich diese Vertreter und auch diese Positionen in einer Opferecke wiederfanden und erst recht repetierten, das ist die Mehrheit und wir haben hier überhaupt kein Gehör und darüber natürlich über diesen Opferdiskurs Anhänger gewinnen konnten.
Das gilt ja auch für Pegida, die ja auch am Anfang gedacht hatten, sie könnten da fröhlich durch die Stadt marschieren und würden als Meinungsäußerung anerkannt werden. Und dann haben sie sich plötzlich alle als Nazis ausgegrenzt gefühlt. Damit hatten sie erstmal gar nicht gerechnet in der Breite.
Ja, und ich meine, das ist ja dann fast so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Also wenn sie permanent als Nazi bezeichnet werden, dann werden die ganz trotzig. Und das haben wir ja in der Fortsetzung in diesen ganzen Anti-Corona-Demonstrationen erlebt. Also auch mit welch absurden Geschichten da plötzlich und nicht mit Argumenten, sondern mit irgendwelchen Verschwörungstheorien operiert worden ist. Gerade vor dem Hintergrund dieses Versuchs der Ausgrenzung. Also, mit dieser Form der moralischen Ausgrenzungspolitik, die wir eine Zeit lang beobachten konnten, hat man erstmal die AfD gepusht.
Läuft man da nicht auch in ein Paradox, wenn man sich jetzt die Positionen anschaut, die auf
mancherlei Pegida-Bühne vertreten wurden oder auch von AfD-Vertretern, dann kommt man ja gar nicht umhin zu sagen, das ist übel rechts, ganz weit außen, da werden nicht nur, nicht ausschließlich, aber kryptofaschistisch-xenophobe Hetzkampagnen betrieben. Da läuft es einem ja mehr als kalt den Rücken herunter. Und ist es da nicht verständlich zu sagen, mit Kräften, die solche Positionen vorbringen, reden wir nicht. Schluss.
Das halte ich für falsch. Natürlich ist es unangenehm, unerfreulich und zum Teil auch unappetitlich, sich mit solchen Leuten an einen Tisch zu setzen oder auch in der Arena einfach nur gegenüber sich zu stehen. Aber wir kommen nicht herum. Es gibt diese Position, es gibt diesen Unsinn, es gibt rechtsradikale Positionen, es gibt sadistische Positionen, es gibt faschistische Positionen, es gibt neonazistische Positionen. Wir müssen hinschauen und die packen und die entzaubern und vor allen Dingen auseinandernehmen. Ja, also ist
argumentativ
auseinandernehmen mit allergrößter Härte. Und wenn das beleidigend ist, haben wir ja nun auch rechtliche Mittel, die auch alle bis zum Letzten auch ausgenutzt werden müssen. Der Meinung bin ich sehr wohl. Aber wir kommen nicht umhin, uns damit auseinanderzusetzen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wie sich auch zum Teil das Diskussionsklima an den Hochschulen verändert hat. Es gab den Versuch hier an der Frankfurter Universität, Herrn Wendt einzuladen, der ist Vorsitzender der Polizeigewerkschaft gewesen. Es hat sich entsprechend einschlägig auch zur Migration geäußert. Ich teile nicht seine Meinung, das war mir auch alles ein bisschen zu rechts, aber gut, so. Und es ging darum, mit einem Mann, der nun auch immer mit den Polizisten zu tun hat, die da direkt im Einsatz sind, den anzuhören und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Diese Veranstaltung, die wurde vereitelt mit Drohungen, es gibt Tumulte und so weiter. Die Autonomen und Linke sind da sehr heftig vorgegangen mit dem Argument, ein Rassist darf hier nicht reden. So, und dann gab es anschließend eine, auch über Meinungsfreiheit, eine große, große Diskussion innerhalb der Universität im größten Hörsaal. Und da haben allen Ernstes Studenten und Hochschullehrer, die sich für dieses Redeverbot von Wendt aussprachen, argumentiert, sie würden sich selbst nicht in der Lage sehen, sich mit einem Rassisten auseinanderzusetzen und es sei für die Studenten nicht zumutbar, mit solchen rassistischen Positionen konfrontiert zu werden. Ja, da kann ich nur sagen, wo soll man denn sonst lernen, mit rassistischen Positionen sich auseinanderzusetzen? Gerade nun an den Universitäten oder in der Schule ist es notwendig, argumentatives Rüstzeug zu erlernen, zu üben, um mit unsäglichen Positionen umzugehen, ohne dass man sich an die Gurgel geht. Da werden also künstliche Schonräume geschaffen, im Übrigen auch in den Öffentlich-Rechtlichen und in Diskussionsrunden, wenn man das Unappetitliche und Unerwünschte ausschließt. So geht es nicht.
Meiner Erinnerung nach gab es in der deutschen Medienlandschaft durchaus sehr unterschiedliche Versuche, verschiedene Strategien mit den neuen Herausforderungen umzugehen. Ja, bleiben wir mal bei unserem Kernbeispiel Fluchtmigration 2015-16, Pegida AfD. Ich denke, da gab es schon sowas wie verschiedene Phasen. Ich rekapituliere das jetzt einfach mal aus meiner Erinnerung. Zu Beginn gab es diese Willkommenskulturphase. Die Wochenzeitung Die Zeit hatte Willkommen als Aufmacher. Sogar die Springerpresse hat sich zu Beginn fast schon kampagnenartig pro Flüchtlingsaufnahme geäußert. Dann kippte das irgendwann, weil plötzlich die Wutbürger als neues Phänomen aufkamen. Dann auch so Ereignisse passierten wie die Kölner Silvesternacht. Auch im Zuge der Wahlerfolge der AfD gab es dann schon, glaube ich, so etwas wie so den nachholenden Versuch, dieses Thema stärker auf die Agenda zu setzen. Es ging ständig um Geflüchtete, um Integrationsprobleme, um Islamisten, um Schattenmigration, um Obergrenze, ja, nein. Es gab einige populistische Ausfälle von Seiten CSU, die eher so ein bisschen wie hilflose Versuche wirkten, noch schnell die AfD-Wähler wieder einzufangen. Und als dann klar war, es gibt hier Radikalisierungsbewegungen und man kriegt den Geist irgendwie nicht mehr so richtig in die Flasche, gab es wieder eine Gegenreaktion. Ja, also sehr vergröbert jetzt alles natürlich dargestellt. Ich erinnere mich an den veritablen Shitstorm
für den Pro-Contra-Seenotrettungsartikel der Zeit, für den sich das Blatt dann auch entschuldigte. Ich denke an den Wahlkampf in Baden-Württemberg, wo Grüne und SPD gesagt haben, wir kommen nicht zu einer Talkrunde zur Wahl in den SWR, wenn Jörg Meuthen von der AfD auch eingeladen wird. Und der Sender ist eingeknickt. Mittlerweile, würde ich sagen, befinden wir uns auf jeden Fall mindestens in Phase 4. Ich finde, es ist etwas mehr Gelassenheit reingekommen in die Auseinandersetzung. Ich mache das zum Beispiel fest an der Berichterstattung durch Phoenix. Der Sender hat komplette AfD-Parteitage übertragen und, wie ich finde, sehr zurückgenommen, sehr sachlich, sehr unaufgeregt kommentiert. Es ist trotzdem natürlich die Frage, gehen wir mal von den Medien weg und kommen zur Politik zurück, ob Demokratie nicht auch immer die Auseinandersetzung darüber beinhaltet, was legitime Positionen sind und bis wohin der Diskurs gehen darf. Wir haben da ja auch rechtliche Grenzen. Also bestimmte Dinge sind einfach nicht erlaubt. Da hört es dann auf oder die würden dann auch ein Parteiverbot rechtfertigen. Das Problem scheint mir zu sein, dass das natürlich ein Stück weit auch immer ein bisschen vom eigenen politischen Standpunkt abhängt. Also der Radikalismus der politischen Gegner wird immer schneller und früher radikal wahrgenommen als die radikalen Versionen der eigenen Standpunkte.
Ganz genau.
Da ist man dann ein bisschen verständnisvoller. Gleichwohl könnte man ja sagen, die AfD hat uns mit der Frage konfrontiert, wie weit rechts soll eigentlich in den Parlamenten gesprochen werden? Und ist es da nicht auch eine legitime Position zu sagen, irgendwo ist mal Schluss?
Ich bin der Meinung, wenn wir anfangen, die Meinungsfreiheit nach unseren Kriterien, heutigen Kriterien plötzlich zu beschneiden, und diese Kriterien verschieben sich ja, da haben Sie völlig recht, bestimmte Sachen, die vor 10 Jahren noch gesagt werden dürften, dürfen dann plötzlich heute nicht mehr gesagt werden. Also man sieht, wie abhängig vom Zeitgeist diese sogenannten Grenzen sind, die wer auch immer ziehen möchte. Also das gehört zu den Vorteilen, aber zum Teil auch den Schmerzen, die wir in Anführungsstriche erleiden müssen, einer pluralistischen Demokratie, einer offenen Gesellschaft, dass wir in der Öffentlichkeit Unsinn ertragen müssen, Unvernunft ertragen müssen, Bösartigkeit ertragen müssen, auch Hetze ertragen müssen, die aber rechtlich Grenzen hat. Und diese rechtlich gezogenen Grenzen, finde ich, funktionieren auch ganz gut.
Volksverhetzung, Beleidigung, Holocaustleugnung.
Genau. Ganz genau. Das sind ganz klare Grenzen und auf die kann man auch verweisen. Auch wenn die AfD im Bundestag sich unflätig aufführt, sind es genau diese Grenzen, die dann zu ziehen sind.
Dann aber auch, meinen Sie wahrscheinlich eher im Einzelfall und nicht pauschal. Jemand von der AfD tritt ans Mikro, sagt was Volksverhetzerisches, dann wird er angezeigt und es gibt vielleicht auch mögliche Ordnungsmaßnahmen des Parlaments, die möglich sind. Wenn dann sein Kollege ans Mikro tritt und irgendeine nationalliberale Position vorbringt, dann wird ihm wieder Gehör geschenkt und ihm wird argumentativ begegnet.
Ganz genau. Das heißt überhaupt nicht, dass ich diese nationalliberale Position teile oder sowas, aber man muss sie dann eben auseinandernehmen. Man muss sie argumentativ auseinandernehmen.
Das muss man auf jeden Fall machen, schon aus Prinzip. Mir scheint aber das Verständnis der Meinungsfreiheit durch die Populisten etwas unterkomplex zu sein. Einfach reduziert auf das Recht, Meinungen zu haben. Und dem steht in der liberalen Demokratie ja irgendwie auch die Pflicht gegenüber, die eigenen Positionen zu begründen und Dialoge möglichst konstruktiv anzugehen. Und Kritik nicht nur auszuhalten, sondern auch als Anlass für Selbstkritik zu nutzen. Und hier hapert es ganz offensichtlich, aber das wäre zu überlegen, vielleicht nicht immer nur auf der einen Seite. Aber lassen Sie uns weitergehen und zu dem Film kommen, den ich gemacht habe. Den habe ich ja irgendwie mit der Absicht gemacht, die Achse des Meinens mal etwas zu verlassen. Also mir schien es in Bezug auf die AfD einfach eher einen Mangel an Empirie zu geben, als einen an Haltung oder Meinung. Sie haben den Film gesehen. Was ist Ihnen aufgefallen?
Was mir sofort aufgefallen ist, ist ein offener Blick auf die Phänomene, auf die Personen und auf das, was sie von sich geben. Also ein offener Blick, der nicht von vornherein einordnet, wertet, dämonisiert. Also wenn man mit dem moralischen Zeigefinger an dieses ganze Phänomen AfD, an den Vertreter und Vertreterinnen herangeht oder dämonisierend, kann man eigentlich nicht verstehen und erklären, wie diese Partei entstanden ist, warum sie erfolgreich wurde, auch wenn sie jetzt inzwischen nicht weiter erfolgreich wird und nicht zugewonnen hat. Und insofern ist dieses, wie soll ich sagen, also das sind ja auch dann sehr unterschiedliche Personen, die sie begleitet haben, die unterschiedliche soziale Herkünfte haben, unterschiedlichen beruflichen Background haben, auch einen unterschiedlich ideologischen oder politischen Background haben. Und das erleichtert auch dieses Phänomen AfD überhaupt zu verstehen.
Nun taucht ja im Kontext der neuen Rechtsparteien häufiger das Wort Entdämonisierung auf. Und zwar als ein Begriff für eine Strategie. Marine Le Pen hat den zum Beispiel verwendet, um ihre Bestrebungen auszudrücken, ihre Bewegung bei bürgerlichen Kreisen oder auch bei Teilen der Arbeiterschaft wieder attraktiv zu machen, indem man sich von besonders abschreckenden Versatzstücken der eigenen Ideologie trennt, also, weiß ich nicht, positive Bezüge auf den NS oder offensichtlicher Antisemitismus oder so. Und das ist dann ja aber auch der Vorwurf, dem man gleich begegnet, wenn man nicht dämonisiert, man entspräche damit einer Taktik der äußeren Rechten, sich den Schafspelz umzulegen.
Das glaube ich gerade nicht. Also vor allen Dingen entdämonisieren sie ja nicht, sondern sie dämonisieren nicht. Das ist ja ein Unterschied. Im öffentlichen Diskurs bestand die Neigung, also alles, was von AfD-Seite kam, sofort moralisch in die Tonne zu werfen und es tatsächlich zu dämonisieren, statt hinzuschauen, was sagen die, auch wenn wir es nicht teilen, welche wunden Punkte berühren sie möglicherweise, auch wenn es absurd ist, auch wenn daraus dann Verschwörungstheorien entstehen und so weiter, muss man erstmal hinschauen, was es ist und nicht wegschauen. Dämonisierung heißt ja auch, dass man nicht genau hinschauen möchte, sondern dann steht das Urteil fest und so weiter und so fort.
Die ja, es ist auch eine Distanzierung im Sinne von, es hat... ist quasi auch aus dem Bereich des Menschlichen rausgenommen. Ja, es ist ein, genau. Eine Art Mythifizierung als das ultimativ Böse.
Genau. Ne?
Und damit ist natürlich auch eine ganze Menge Auseinandersetzung dann erspart.
Ja, aber vor allen Dingen sieht man, wenn man dieses ausblendet, dass es dieses Böse gibt, kann man sich ja gar nicht der Gefahren bewusst werden und hinschauen, woher es kommt und in welche Richtung es geht. So, und jetzt nochmal Dämonisierung, so wie es Marine Le Pen betreibt und andere, dass sie also rechtsradikale Positionen in Watte einpackt und damit sehr erfolgreich Stimmen fangen kann, das ist ja eine Vernebelungstaktik. Ja? Und solche Strategien gibt es natürlich auch. Und solche Strategien gibt es natürlich ganz klar innerhalb der AfD und bei den ideologischen Strategen. Also, dass sie Begriffe durchaus neu besetzen und rechtsradikale Positionen so weichspülen, dass sie doch attraktiver für eine größere Bevölkerungsgruppe sind und so weiter. Das will ich in keinster Weise kleinreden. Aber das ist ja gerade der Punkt des genauen Hinschauens. Auch weil sie auf Off-Kommentare verzichten. Trotzdem ist natürlich der Film so aufgebaut, dass er eine sehr gute Genese und Entwicklung und des Aufstiegs letztlich und des Erfolgs der AfD zeigt. Aber indem diese moralischen Verurteilungen nicht innerhalb des Filmes stattfinden, sondern diese moralischen Urteile und Einschätzungen, die finden dann im Kopf der Rezipientin oder des Rezipienten statt, die diesen Film dann sehen. Und das ist kluge Aufklärung.
Von daher kommt aber auch immer Kritik, dass gesagt wird, nun ja, das ist eigentlich zu wenig Analyse. Das ist oberflächlich, weil es nicht eingeordnet wird. Man muss zu viel Hintergrundwissen haben.
Das sehe ich ganz und gar nicht so, sondern das ist diese deutsche Manier, immer pädagogisierend die Leute mit Kommentaren oder wie der ganze Film dann jeweils aufgebaut ist, auf die richtige Schiene zu bringen und erziehen zu wollen. Das halte ich für kontraproduktiv, weil man dann denjenigen, die die Filme anschauen, unterstellt, sie müssten gelenkt werden und würden nicht über eine eigene Urteilskraft verfügen. Das halte ich für Unsinn, das ist Paternalismus und das ist diese Form der Pädagogisierung, die nicht aufklärerisch ist.
Ja, für mich steckt in dem Filmverlauf allerdings nicht nur der Aufstieg der Partei, sondern auch diese schiefe Ebene nach ganz rechts außen drin, also dieser Drift, der aber durch allerlei Grauzonen hindurchführt, sodass eben nicht immer ganz klar ist, ja, was meinen die Leute jetzt eigentlich wirklich? Ist es Karneval? Ist es Vernebelung? Ist es bitterer Ernst? Die Ausweitung der Grauzone, so könnte man das Phänomen vielleicht auch beschreiben.
Ja, ja, aber das ist ja genau das Gefährliche und das ist ja auch das sehr Kluge an diesem Film. Man spürt es, man sieht es und das ist unbehaglich, ohne dass man jetzt genau sagen kann, das ist genau diese Position, sondern diese fließenden Übergänge. Ich meine, das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis letztlich der AfD. Also wenn man sich anschaut, das haben Sie ja auch schön festgemacht an den unterschiedlichen Gesprächen, Klima, die soziale Frage treibt sie um, die Migration treibt sie um und die Kritik der repräsentativen Demokratie. Und das sind ja alles Themen, die alle anlangen. Also sie haben Überschneidungen bei den Linken, die gegen den Kapitalismus wettern und Finanzkapitalismus. Bei den AfD-Lern auf der rechten Seite ist es dann der jüdische Finanzkapitalismus. Kommt dann so die Migration, auch Probleme der Migration haben sie durchaus auch auf sozialdemokratischer Seite. Kritik an der repräsentativen Demokratie oder der politischen Klasse, das zeigen ja eben auch andere soziologische Studien, ist ja auch ein Problem, die Abgehobenheit der politischen Klasse. Also das sind alles Themen, in die die AfD dann und auch ihre Repräsentanten wunderbar hineingrätschen können, wo sie auch einen breiteren Radius erreichen.
Die Tatsache, dass Menschen sich nicht mehr vertreten fühlen, das führt im Kontext von Populismus nicht nur zu einer Repräsentationskrise, also dass da neue Parteien entstehen, das wäre ja in der Demokratie eher ein normaler Vorgang, sondern dass es zu einer Krise der Repräsentativität selbst kommt.
Ja.
Und ich glaube, die gibt es inzwischen links wie rechts. Dass man die Idee der Politikerin, die es letztlich besser wissen darf als ihre Wähler und besser wissen muss, dass man die verwirft. Ich zitiere nochmal aus ihrem Buch. So herrscht eine ausgeprägte Skepsis gegenüber dem Prinzip der Repräsentation. Wenn 68% der Bevölkerung wünschen, dass Politiker den Volkswillen unmittelbar umsetzen, während nur 27% der Meinung sind, Politiker sollten in ihren Entscheidungen nicht automatisch dem Mehrheitswillen, sondern dem eigenen Gewissen folgen. Beunruhigend ist auch die in den letzten Jahren deutliche Zunahme der Verächtlichmachung von Politik. Immerhin 39% sagen, Politiker haben keine Ahnung, das könnte ich besser machen. Bei der AfD glauben dies sogar 64%.
So, und jetzt aber nochmal, warum kippt es an manchen Stellen? Warum sind es durchaus auch Personen, die man sich auch als CDU-Wähler vorstellen kann oder auch selbst FDP-Wähler oder sowas? Warum mischt sich das dann so, dass dann richtige Ideologen, also an vorderster Spitze natürlich Herr Höcke oder so eine schillernde Figur wie Klonowski, eine Szene, die ich da sehr erhellend fand, gutbürgerliche, gut gebildete Herrschaften um das Kaminfeuer. Erstmal denkt man, das sind nur so konservative, nationalkonservative Ideen und dann merkt man plötzlich, dass das richtige rechtsradikale Ideologen sind, ja, die durchaus von ihrer ideologischen Herkunft erstmal nationalkonservativ waren und immer rechter wurden und sich dann austauschten. Und die natürlich großen Einfluss haben. Und interessant ist für mich gewesen, und das ist natürlich ein Phänomen, das haben wir in anderen sozialen Feldern und in anderen Parteien durchaus auch. Wie entsteht Gruppendruck? Und das ist ja eigentlich auch die Polarisierungsthese, dass durchaus eine Minderheit so wortmächtig wird und lautstark und dann die Mehrheit mitreißt, indem sie polarisiert, indem sie ganz klar sagt, wir sind hier und die Feinde sind da.
Das wäre die Polarisierungsdynamik innerhalb der AfD. Ja. Und das kann ich aus meinen Beobachtungen nur bestätigen. Also die gibt es und die gehört sicherlich auch zu den Radikalisierungsmechanismen. Also die besonders lauten und besonders entschiedenen setzen sich häufiger durch. Und gleichzeitig werden Kritiker, Bedenkenträger dann eben nach und nach abgestraft und ausgesondert. Auch vor dem Hintergrund des Drucks von außen, dann gelten sie als Verräter, aber auch des Drucks von innen, also durch die starken Feindschaften zwischen den Lagern, die sich aufbauen, wo dann eben Loyalität mehr gefragt ist als, ja, als differenziertes Argumentieren oder so. Es ist eine doppelte Polarisierung innerhalb der Partei, aber dann spielt ja auch die Gesamtpartei eine Rolle für die Polarisierung der ganzen Gesellschaft.
Naja, ja, ja, klar. Also aber wenn man sich permanent als Opfer sieht, wir gegen die, sorgt das natürlich auch für eine Radikalisierung innerhalb. Also innerhalb dieses, in Anführungsstrichen, Opferkollektivs. Ja? Da ist eben es ganz fatal, wenn von der gesamten öffentlichen Meinung diese Ausgrenzung weiter betrieben wird. Weil also diese Verfestigung und auch dieses Stilisieren zur Opferpartei und diese Radikalisierungsprozesse im Inneren, denen leistet man Vorschub damit. Ja.
Sie erwähnten gerade Michael Klonowski als schillernde Figur. Er kommt ja auch in Ihrem Buch vor und Sie rechnen ihn dort einem Milieu zu, ich zitiere, diesseits der offenen Verfassungsfeindschaft, in einer Grauzone, deren Protagonisten nicht oder nicht mehr Teil der rechtsextremen Szene sind, ohne sich eindeutig von ihr abzugrenzen. Und dieser Klonowski tritt auch im Film auf, und zwar als ein Redner. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war er der Redenschreiber von Alexander Gauland und einer größeren Öffentlichkeit noch nicht so bekannt. Und insofern war es damals eher eine Ausnahme, dass er mal selber eine Rede hielt. Und da wäre meine Frage, inwieweit Sie nach dem Ansehen des Films der Meinung waren, das ist noch Grauzone oder schon darüber hinaus. Hören wir da mal rein. Es geht um die Frage, warum die politische Linke mit ihren Forderungen nach mehr Gleichheit einfach nicht totzukriegen ist.
Wüsste ich tatsächlich die definitive Antwort auf die Frage, warum nichts die Linke delegitimieren kann, dann stünde ich ja nicht hier. Im Grunde könnte man diese Frage mit einem Halbsatz beantworten. Warum? Weil die Welt notwendig unvollkommen ist, weil sie ungerecht und oft auch grausam ist, weil die Reichtümer und Ressourcen der Erde ungerecht und ungleich verteilt sind und sich das niemals ändern wird.
Gerade Klonowski macht es so geschickt, dass es hoffähig ist. Es ist im Diskurs hoffähig, es ist in bestimmten konservativen Zirkeln, rechtskonservativen Zirkeln, die ja auch ihr Recht haben. Ja, das ist ja, man kann ja dieser Meinung sein, auch wenn ich es nicht teile, die da hofiert werden. Und das sind genau solche Mittlerpersonen zwischen solchen rechtskonservativen Kreisen und dann im Einsatz als Parteistrategen innerhalb der AfD. Das ist das Gefährliche. Und ich sage Ihnen eins, Marine Le Pen hat genau solche Leute gut eingebunden und beschäftigt, die genau diese sogenannte Entdämonisierung dann betreiben konnten, weswegen sie solche Erfolge hat. Und wenn die AfD solche Figuren nutzt, dann werden die auch wieder breiter werden. Also da ist einfach Herr Höcke dann viel zu schlicht und platt rechtsradikal. Und ich denke, solche Leute wie Klonowski oder andere, die haben schon ein Interesse, auch rechts von der CDU eine Partei zu etablieren, die breiter ist und nicht jetzt auf so einen kruden Rechtsradikalismus mit sehr neonazistischen Tönen wie Höcke.
Und trotzdem eben mit Rechtsaußenpositionen. Also die Rede von dem Klonowski, das ist ja eine gut geschriebene und gehaltene Rede, sehr polemisch natürlich, aber für sein Klientel passend. Aber er endet ja mit einer Ideologie der Ungleichheit und auch der Ungleichwertigkeit der Menschen. Er verortet sie auch sehr wieder in Gruppenexistenzen. Er sagt ja, er spricht ja von den ethnischen Kollektiven, die unterschiedliche Talente und Eigenschaften hatten und auch von einer Rangordnung der Kulturen. Das scheint für ihn im Spannungsverhältnis zu stehen zu einem der drei Ideale der französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dem der Gleichheit. Hören wir noch mal rein.
Das Postulat der Gleichheit gehört zu den Ideen von 1789, die sich in der gesamten westlichen Welt bis in die letzte Pore der Gesellschaft durchgesetzt haben. Diese Gleichheit nennt sich aktuell Chancengleichheit oder positive Diskriminierung. Die gesamte Geschichte vor 1789 ist vom exakt gegenteiligen Impuls geschrieben worden, dem Trieb zu herrschen, sich auszuzeichnen, sich hervorzutun, der reichere, erfolgreichere, stärkere, klügere, bessere, der Sieger zu sein. Dieser Paradigmenwechsel ist eines der verblüffendsten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit. Heute hält die Lüge, oder milder formuliert, die erwünschte Illusion des Egalitarismus die westlichen Gesellschaften so fest im Griff, dass sich sogar Milliardäre, Nobelpreisträger und Olympiasieger zu ihr bekennen, also praktisch die lebenden Dementis der Gleichheit. Ich nenne Ihnen dazu vier Beispiele von Tatsachen, die so evident sind, dass man sich jede Erklärung sparen muss. Erstens, jeder Mensch besitzt seinen individuellen Rang. Der Rang bezeichnet die Persönlichkeit eines Menschen, die Summe seiner Eigenschaften, seinen Charakter, seine Fähigkeiten, seinen Geist, seinen Stolz, seine Standhaftigkeit. Dieser Rang unterscheidet Menschen stärker voneinander, als es ein Dienstrang jemals könnte. Zweitens, auch ethnische Kollektive unterscheiden sich in ihren Eigenschaften, Talenten und Mentalitäten signifikant voneinander. Drittens, zwischen den beiden Geschlechtern existieren fundamentale Unterschiede. Viertens, es gibt eine Rangordnung der Kulturen.
Da wird ja eigentlich dieser Ethnopluralismus, den Sie vorhin beschrieben hatten, eigentlich verlassen. Oder man sieht, dass eben doch der Überlegenheitsgestus und der Herrschaftsgestus tief da drin steckt.
Ja, ja. Und ich meine, er wird aber in rechtsbürgerlichen Kreisen mit seiner Kritik am Egalitarismus punkten. So, diese gleichmachende Gesellschaft. Was er sehr geschickt auf den Punkt bringt, das ist diese klassische, konservativ bis erzkonservativ und eben bis weit rechts reichende Kritik an der westlichen Moderne, die gleichmacherisch sei und diese schwache Demokratie und also das sind alles solche Gedanken, die sie dann auch noch, also vor dem Zweiten Weltkrieg hatten, also so ein Kulturkonservatismus, der anti-westlich und anti-modern ist. Und das konnte Klonowski da sehr schön bedienen. Damit reicht er natürlich in solche rechtskonservativen bis libertären Kreise hinein und hat durchaus dann in dieser etwas versteckt völkischen Manier, ist es also richtig rechtsextremistisch, das so ein bisschen verpackt. Diese Kritik an der gleichmachenden Moderne, letztlich dann auch an der gleichmachenden repräsentativen Demokratie, an dem Verfall der Werte und also, da sind wir dann ganz schnell in diesen ganz nicht nur konservativen, sondern erzreaktionären Gedankenschichten. Also das sind die Lebensschützer, das sind bis hin dann auch, also natürlich die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, das ist ja auch eigentlich des Teufels und all diese ganzen Sachen. Also da gibt es dann Anschlusspunkte in verschiedene Ecken hin und das ist natürlich hochgefährlich.
Und er hat einen Angriffspunkt. Die Rede lässt sich ja auch als eine polemische Kritik an aus seiner Sicht modernen linkspopulistischen Positionen verstehen. Dieser Kritik können sicher auch außerhalb der AfD viele Menschen ein Stück weit folgen, nämlich, dass die Linke heute zu sehr soziale Ergebnisgleichheit fordert. Also nicht nur Gleichberechtigung, sondern von oben hergestellte Gleichstellung. Wenn es um Geschlechterfragen geht, wenn es um Migranten geht, wenn es um Klassenfragen geht und so weiter. Diese Kritik nimmt er auf, aber er endet, indem er vor die Französische Revolution zurück will.
Ganz genau. Und das heißt, also er kommt pseudoliberal daher, aber ist im Kern absolut antiliberal. Also er bedient diese antiwestlichen Ressentiments, also damit ist gemeint diese fundamentale Kritik an der Moderne, also deshalb zurück vor die Französische Revolution. Und seine Gleichheitskritik, die kippt aber auch genau die größte Errungenschaft, nämlich die Gleichheit jedes Einzelnen vor dem Recht. So, die Menschenrechte und die Wertschätzung des Individuums, also das sind ja nun gerade die Grundprinzipien der französischen Revolution und der amerikanischen Revolution. So, und jede Liberale halten die natürlich hoch. Und er macht es dann ganz geschickt, dass er die linke Forderung nach Ergebnisgleichheit kritisiert, aber damit den Gleichheitsgrundsatz als große bürgerliche, moderne Errungenschaft mitkassiert. Und das ist natürlich völlig fatal und hat mit Liberalismus überhaupt nichts mehr zu tun, mit Demokratie nichts mehr zu tun, mit offener Gesellschaft auch nichts mehr.
Mhm. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich leicht zu sagen, wie will man denn in so einer AfD moderat sein? Oder auch nur nicht radikal? Gleichzeitig scheint es mir ein Fakt zu sein, wenn man durch diese Partei streift, dass es unterschiedliche programmatische Strömungen gibt, auch unterschiedliche Grade von Radikalität.
Auf jeden Fall. Also es ist ein Sammelbecken und es sind ja da auch solche konservativ-nationalen Positionen, die mit Rechtsradikalismus gar nichts zu tun haben. Und das ist das Kluge, dass sie da antraten. Wir setzen uns ganz ab von den etablierten Parteien, auch mit ihren Hierarchien, mit ihren Aufstiegsmodi und Mechanismen, sondern wir hören alle und wir sind plural. Also das ist ja das Verrückte. Also eigentlich wollen sie die Abschaffung der pluralistischen Demokratie und dieser liberalen Lebenswelt. Auf der anderen Seite geben sie sich nun gerade als pluralistische, volksnahe Vereinigung, weswegen sie dann auch auf der kleinen lokalen Ebene auch durchaus Zulauf haben. Das ist überhaupt nicht im Widerspruch, dass sich dann trotzdem andere durchsetzen und da eine Radikalisierung zugunsten Höckes stattgefunden hat. Das eine widerspricht dem anderen nicht. Tatsächlich sieht man auch, wie sie sich zum Teil jetzt selbst zerlegen. dass sie so eine Heterogenität zulassen, die zum Teil auch natürlich auch ein Hemmnis ist.
Ja, die AfD wollte ja tatsächlich auch eine Alternative zu den anderen Parteien darstellen durch eine basisdemokratischere Struktur. Womit übrigens viele Funktionäre, denen ich begegnet bin, in der Praxis ziemlich gehadert haben. Und zwar, weil es zum Grundgefühl der Parteimitglieder gehört, dass sie sich also von niemandem in ihrer Meinung beschneiden lassen. Nicht außerhalb, aber eben auch nicht innerhalb der AfD. Dieses, sagen wir mal, anarchoide Element, das sorgte einerseits für Vielfalt und Bewegung, aber ich würde es im Nachhinein eher zu den Radikalisierungsfaktoren rechnen. Einfach, weil es jede Form von Abgrenzung gegen den Extremismus verunmöglicht hat.
Auf jeden Fall. Also sie entfernen sich immer mehr von dem, was ihnen vielleicht mal als Volkspartei vorschwebte.
Ich würde jetzt noch von meiner Seite aus noch ein Problem ansprechen, Ihnen vielleicht auch mal was erzählen, für welche Herausforderung mich die Herausbringung des Films stellt. Der Film ist anspruchsvoll zu kommunizieren, würde ich sagen. Gerade dadurch, dass er in der Art, wie er beobachtet, nicht die persönlichen Wertungen, Verurteilungen so nach oben stellt und viel dem Publikum selbst überlässt, dadurch, dass er diesen deskriptiven Gestus hat und dadurch, dass er auch differenziert innerhalb der Partei und man auch den Eindruck hat, sind vielleicht nicht alle in der gleichen Art und Weise radikal und so. Das wird auch als eine Zumutung empfunden. Und ich merke sehr, wenn ich dann interviewt werde oder wenn man mich fragt, dann geht es darum, diese Zumutung sofort wieder zurückzunehmen. Ja, dann wollen sie alle gleich wissen, wie schlimm fanden sie denn jetzt die AfD und wie schrecklich sind sie denn? Und ich versuche natürlich, meinen Film zu repräsentieren und den Ansatz des Films zu verteidigen, aber es ist anspruchsvoll, das zu machen, ohne den Eindruck zu erwecken, ja, mir wäre das alles gleichgültig, was da drin passiert, oder ich würde die Überschreitung in den Rechtsradikalismus nicht sehen oder würde sie gutheißen, ja. Das erlebe ich als ein großes Spannungsfeld, als einen Spagat.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist eine schwierige Position, aber das ist in der Regel verbunden mit einer klugen, aufklärerischen Position und Positionierung, die sich der Moralisierung enthält, die eben aber auch abgestraft wird, weil sie sich, das ist Bebe, das sind Böse und so weiter, verweigern, sondern verlangen, schaut hin. Der Film ist die Aufforderung, schaut hin, um es zu verstehen. Und das ist immer anspruchsvoller, als sofort mit der moralischen Keule zu kommen. Wir wissen alles schon vorher und das sind die Unbelehrbaren, das sind Rechtsradikale, die haben eigentlich überhaupt nichts hier in unserer Gesellschaft verloren, weg mit ihnen. So, leider kann man mit dieser beschwörend moralischen Haltung diese Leute nicht wegkriegen, auch dieses Denken nicht wegkriegen oder einzelne ideologische Fragmente, die auch woanders verteilt sind und nicht nur bei der AfD aufzufinden sind. Nein, die existieren und man muss sich deshalb klug damit auseinandersetzen. Und man kriegt dann eben durchaus auch den Beifall möglicherweise von der falschen Seite. Also das könnte ja auch durchaus sein, dass sich einige AfD-Leute freuen, wie differenziert sie die Sache darstellen.
Schon passiert. So. Also der Film hatte eine positive Besprechung in der Jungen Freiheit.
Sehen Sie? Und ich habe diese Erfahrung gemacht, wenn ich auch darauf dringe, schaut euch erstmal genau an, wer ist das, was sagen Sie, warum ist das so, woher kann man diese Positionen herleiten und so weiter und so fort, wird einem sofort gerne die Nähe unterstellt. Das ist leider eine ganz schlechte Angewohnheit, gerade in deutschen Debatten, damit Leute auch zu versuchen zu delegitimieren. Also insofern kann ich Ihnen nur den Rat geben, bleiben Sie stark. Ich finde es einen sehr guten aufklärerischen Film. Und gute Aufklärung verlangt Konzentration, hinschauen und sich enthalten mit vorschnellen moralischen Urteilen.
Mir wäre noch einmal wichtig, den Bogen zum Beginn unseres Gesprächs zu schlagen und zu betonen, dass die Polarisierungsbewegung, die Sie beschreiben, vor allem verhindert, dass nachdenkliche, skeptische Zwischenpositionen geäußert werden oder gar Vermittelndes. Das Problem beim Moralisieren liegt ja vielleicht auch in dem begründet, was dadurch mit zum Verstummen gebracht wird, weil es noch nicht mal in die Nähe des Tabuisierten geraten möchte. Und das ist dann etwas, das uns verloren geht und eine Alternative sein könnte zum Populismus. Polarisierung beklagen ist noch relativ leicht. Das zu machen, ohne selbst zu polarisieren, sehr schwer.
In diesem Sinne möchte ich allen, die uns heute zugehört haben und vielleicht nicht einverstanden waren mit dem, was wir entwickelt haben, zurufen: Let's agree to disagree for today. So machen das gute Liberale. Das habe ich von Ulrike Ackermann gelernt. Und deshalb bedanke ich mich für das spannende Gespräch.
Dankeschön.
Ich möchte gern noch auf Ihr jüngstes Buch verweisen. Es heißt Die neue Schweigespirale. Wie die Politisierung der Wissenschaft unsere Freiheit gefährdet. Und ist in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienen. Das war's für heute. Ich bedanke mich beim Redaktionsteam hinter dieser Folge, Jonathan Wulff und Anna Iwanska. In den Shownotes haben wir die zitierte Literatur verlinkt und einige weiterführende Quellen zu der in sich ebenfalls kontroversen Auseinandersetzung über die Darstellung der Fluchtmigration in den deutschen Medien und zu weiteren in der Sendung angesprochenen Themen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über das Teilen, Weitersagen oder auch ein paar Sterne auf iTunes, Spotify und so weiter. Die Shownotes finden Sie auf der Webseite des Podcasts bei Anchor.fm oder auch in Ihrem fortschrittlichen Podcast-Player. Wenn Sie sich für meinen Dokumentarfilm über die AfD interessieren, dann gehen Sie doch auf www.simonbrückner.de oder schauen Sie in den Stream bei Apple TV+, Amazon Prime, Google, YouTube, Videoload, Maxdome oder Chili. Bis bald!